Also mir gegenüber sitzt mein Papa. Und mein Papa ist ein bisschen verhustet heute. Aber das soll uns nicht hindern, dass er ein bisschen erzählt. Ich wollte die Gelegenheit einfach gern nutzen, mal von ihm zu hören, wie das alles war mit seinem Leben. Ja. Und würde gerne chronologisch anfangen, vielleicht sogar, bevor du von dir selber erzählst, nochmal so ein bisschen die Situation, in die du da reingeboren worden bist. Also mit Momo, meiner Großmutter, Papas Mutti, ja, und deinem leiblichen Vater, den du ja gar nicht so intensiv mitkriegen konntest dann.
Also meinen leiblichen Vater, den habe ich praktisch nicht kennengelernt. Ich erinnere mich sehr dunkel noch, dass er irgendwann kam und dann war ich in Dava und dann wieder weg. Also das war ja schon im Krieg. Ich bin ja gerade kurz bevor der Krieg anfing, Zweiter Weltkrieg, geboren und habe das alles gar nicht mitgekriegt. Und er war dann, da war er schon eingezogen als Kriegsdienstverpflichteter beim Rüstungskommando, wie das hieß.
Das hieß aber, er musste nicht kämpfen, sondern Ingenieur sein erstmal, oder?
Ja, also in der Phase, da musste er nicht kämpfen. Und das muss in Berlin so relativ unproblematisch gewesen sein. Hatten ein Büro, ein Konstruktionsbüro, haben ein paar Bilder noch, wo die Konstrukteure da mit ihren weißen Kitteln sitzen vor den Zeichenmaschinen. Und dann auch so von irgendwelchen Betriebsereignissen, wo sie dann mit den Sekretärinnen irgendwo an einem offenen Balkon stehen und sehr fröhlich aussehen.
So. Wahrscheinlich so die Privilegiertesten waren dann so von den wehrfähigen Männern auf jeden Fall, dass sie da weiter basteln konnten, während die anderen im Schützengraben waren sozusagen.
Das bestimmt eben, das war eine privilegierte Situation. Und das ging auch soweit ganz gut. Ich meine, das war schließlich das, was er gelernt hatte, Elektroingenieur. Er war dann Patentanwalt geworden. Da braucht man noch so eine Zusatzausbildung, wenn man Techniker ist, Ingenieur ist. Und das hat er so nebenbei gemacht, das war kein Problem. Und hat dann noch kurz vor dem Krieg eine Doktorarbeit abgeschlossen, die heißt Der Schutz der technischen Gestaltungsform.
Okay.
Da hat er also außerdem Patentanwalt dann auch noch irgendwie über dieses Recht, das Patentrecht da gesprochen, also geschrieben. Ja. Und dann fing also der Krieg an und er war dann bei diesem Rüstungskommando in Berlin und die Momo, er hat sie immer gedrängt, doch auch nach Berlin zu ziehen. Dann hatten sie eine Wohnung in der Gardeschützenallee, also ganz in der Nähe von der Stelle, wo die Susanne dann ihr erstes Häuschen hatte. Aber das war offenbar damals eine recht finstere Angelegenheit. Also die Momo sagte immer, das war so, es war im Erstgeschoss. Und es war dann sehr dunkel da und es war eben auch Winter und es war gar nicht so schön. Und dann hat sie mit uns Kindern auch die Zeit vor allem in Arnoldshain bei den Großeltern, bei ihren Eltern verbracht. Ihr Vater war inzwischen Pfarrer in Arnoldshain geworden.
Das ist bei Frankfurt oder wo ist Arnoldshain?
Das ist im Taunus, ja. Ah, ja. Das ist heute ganz bekannt, weil da die Evangelische Akademie der entsprechenden, Diözese heißt es nicht, aber des entsprechenden Kirchenbezirks ist. Damals war das einfach nur ein sehr armes Bergdorf. Und der Großvater, der hat dann da versucht, ein bisschen die Bauern zu fördern, die da eben armselig vor sich hin lebten, hat zum Beispiel dann geschaut, dass sie sich ein Schwimmbad gebaut haben. Also irgendwie aus Holz, mit Holzwänden oder so. Und hat dort sich ziemlich reingehängt mit der Pfarrei.
Mit Großvater meinst du jetzt den Papa von der Momo, oder?
Ja,
also deinen Großvater.
Großpapa. Den habe ich Großpapa genannt, Drieschnerschen Großvater.
Okay,
Und Der war aber eigentlich meinem Gefühl nach völlig unfähig, sowas Praktisches umzusetzen. Der hatte Theologie und, ich weiß nicht, ich glaube Kunstgeschichte studiert. Und war, weil er ja in so eine sehr wohlhabende Familie reingeboren war, hatte er gar nicht geplant, irgendeinen Beruf zu ergreifen, um sein Geld zu verdienen.
Ja, die Bansas waren so eine Bankerfamilie, oder?
Ja, die hatten eine Bank. Die Bansa Bank, die gab es noch, jedenfalls im 20. Jahrhundert, vielleicht Ende des 19. Jahrhunderts in Frankfurt. Da gab es offenbar mehrere so kleine Banken. Und die haben sich dann zusammengetan oder wurden eingesammelt zur Commerzbank.
Ah, okay, alles klar.
Und das heißt, er war dann irgendwie als Filialleiter bei der Commerzbank. Und da hat die Momo erzählt, ganz witzig, da wurde also, das war ja noch gar nicht so modern organisiert wie heute, wurde morgens immer das Hauptbuch, also wirklich ein Buch, wurde dann gebracht und da irgendwie hingelegt. Und da hat er dann die ganzen Vorgänge eingetragen, die in der Bank da wichtig waren. Und da hat die Momo dann immer erzählt, der hat dann, musste irgendein Lehrling das Hauptbuch holen und dort hinbringen und aufschlagen. Und dann haben sich irgendwann die Lehrlinge nicht einigen können, wer das macht. Also man schaut, dass sie es abwechselnd machen und das Ding war schwer, und man musste in den Keller gehen und so oder irgendwo anders das holen. Und dann hat die Momo immer so als Heldengeschichte erzählt. Dann kam er, und zwar kein Hauptbuch da, und gesagt, was ist denn da, kein Hauptbuch? Und dann haben sie gesagt, ja, also der so und so, der hätte es machen müssen. Und der andere hat gesagt, der hätte es machen müssen. War also irgendwie nicht geklärt. Und dann sagte, naja, ist auch recht, dann gehe ich halt und hol's. Und das war irgendwie eine besondere Heldentat, wenn der Herr Direktor selber da ging und das Hauptbuch holte. Aber sonst weiß ich von der Zeit praktisch gar nichts. Also die Großmutti, also die Mutter von der Momo, die stammte aus einem Pfarrhaus in Unterbarmen, da waren ihre Vorfahren alle Pfarrer gewesen. Und sie war dann da eben, wie das so üblich war, mit dem Pfarrer da verheiratet worden, Pfarrer Bansa. Und der war, kann man sich vorstellen, natürlich wahnsinnig langweilig für so eine aktive junge Frau. Und das ging dann auch nicht lang gut. Also die haben dann die zwei Kinder gekriegt, Onkel Hans und Momo. Und dann war auch noch, das war natürlich auch eine Sache, Momo ist 1915 geboren, der Hans war etwas älter, ich glaube 1913 geboren. Und dann war der Erste Weltkrieg zu Ende und dann waren sowieso die Verhältnisse vollkommen durcheinander. Nicht? Da war der Kaiser abgesetzt und es war klar, das geht alles so nicht weiter, wie es bisher war. Und es blieb sozusagen kein Stein auf dem anderen in dem Leben der guten Bürger. Und da hat sich's dann ergeben, was heißt ergeben, es kam halt aufgrund der beidseitigen Aktivitäten dazu, dass der, ich glaube, es war der Bratscher vom Quartett, wo der Großvater auch, der Großpapa auch spielte, der hat, glaube ich, Bratsche gespielt und der andere hat Geige gespielt oder so. Und dann ist irgendwann die Großmutti mit diesem Rusch, mit diesem Bratsche abgehauen. Einfach so. Und hat die Kinder und den Mann allein gelassen. Und das war natürlich empörend zu der Zeit. Es war zwar alles durcheinander zu der Zeit, also das muss 20 oder 21 gewesen sein. Also wirklich mitten in diesem großen Umbruch nach dem Ersten Weltkrieg. Aber trotzdem waren natürlich ringsherum alle empört. Vor allem die Großmutti, die Familie von der Großmutti, das waren ja lauter Pfarrer. Der eine, der war Generalsuperintendent, habe ich inzwischen gelernt. wo man dann später, um das irgendwie verständlich zu machen, hat man das übersetzt als Landesbischof.
Ah ja, okay.
Also preußischer Generalsuperintendent. Und das war natürlich eine große, große Geschichte und sie war damit geächtet in der Familie. Mhm. Und vor allem, die Kinder mussten ja irgendwo untergebracht werden. Mhm. Der Vater hat sich dann darum gekümmert. Und er schreibt dann, das ist auch ganz interessant, er schreibt dann ein Tagebuch mit der Hand, mit seiner Sütterlin-Schrift. Das haben wir mit viel Mühe entziffert dann und ich habe es mal abgeschrieben mit der Schreibmaschine. Das ist eigentlich an seine zweite Frau gerichtet. Er war dann geschieden und hat dann wieder geheiratet. Eine sehr liebe, nette Frau, die aber irgendwie mit ihm nicht auf eine Linie kam.
Das war doch, war die nicht irgendwie eine Helferin in Elmau oder
genau,
so? Und der,
genau.
Und der Johannes Müller hat dann gesagt, mach doch mal, genau. Das ist doch eine gute Aufgabe für dich oder so?
Genau, so hat es der Johannes Müller hat das irgendwie organisiert. Dass
also die der damalige Chef und Gründer von dem Schloss Elmau.
Von Schloss Elmau, ja. Und den Großpapa haben sie dann da angestellt. Wahrscheinlich mehr als eine Sinekure, als eine Möglichkeit, ihn durchzubringen durch die Inflation. Als geistlichen Berater nannte sich das. Und die spätere Großmama, die war dort Helferin, wie man das nannte. Und lauter junge Mädchen, die halt da irgendwelche Tänze gemacht haben oder sonst was.
Und vielleicht doch auch mal gehofft haben, vielleicht auch eine gute Partie dann vielleicht bei
bestimmt.
Den reichen Gästen zu machen.
Mhm. Johannes Müller hat jedenfalls die Gelegenheit benutzt und hat gedacht, da ist jetzt dieser Bansa, der offenbar ziemlich hilflos ist und zwei Kinder plötzlich am Hals hat. Dem kann man doch sicher eine gute Frau vermitteln hier. Und das hat dann auch geklappt. Und die haben geheiratet, der Großpapa und die Großmama Bansa, Minzenmai hieß sie von dem Geburtsmann-Namen her, die stammte aus Württemberg, also ganz, ganz anders als diese Frankfurter Familie. Mhm. Und dann haben die geheiratet und haben noch zwei Kinder gekriegt, die Cleofee und den Eckhardt. Mhm. Und die Momo hat immer gesagt, ja, der hat von Anfang an, hat der Vater nichts mit der anfangen können, mit der Stiefmutter. Und sie hat immer behauptet, er hätte mal zu ihr gesagt, ja, meine Frau, die braucht nicht klug zu sein, das bin ich selber.
Oh, meine Güte, ja.
Hätte mich gewundert, wenn er sowas gesagt hätte, aber jedenfalls hat die Momo das so empfunden, dass er eben sie auch ziemlich dumm fand und das auf die Dauer dann eben gegen den Strich gegangen ist. Aber mal. Oh,
Und da hat er, aber an sie hat er offiziell seine Memoiren geschrieben oder diese Erinnerungen, diese Tagebucheinträge dann geschrieben.
Das hat er geschrieben an sie, zur Erinnerung eben, hat er alles Mögliche reingeschrieben, was also an gemeinsamen Erlebnissen war. Faktisch aber hat er eigentlich da vor allem seine Erinnerung an die erste Frau reingeschrieben und an seine Sehnsucht nach ihr. War nicht ganz fair der Else gegenüber, aber das hat er offenbar nicht hingekriegt.
Hat er das dann überhaupt wirklich noch an sie geschrieben auch oder hat sie das vielleicht niemals zu lesen bekommen und es wurde dann eher zum Tagebuch?
Das weiß ich gar nicht. Ich wusste davon gar nichts, bis dann das Exemplar irgendwie auftauchte. Ich weiß gar nicht, die Momo hat es wahrscheinlich mal uns gegeben. Und dann habe ich das eben dann angeschaut und entziffert, auch mit Momos Hilfe. Mhm. Und dann haben wir das also alles aufgeschrieben. Und irgendjemand, ach ja, die Frau von dem Onkel Hans, die hat dann das getippt.
Die Putti damals noch, oder?
Nee, die frühere.
Ach, okay. Das weiß ich nicht mehr.
Mhm. Ja, ich weiß nicht mehr. Also jedenfalls irgendjemand.
Ach, die Tante Ursel.
Das kann sein, ja, sowas.
Okay.
Naja, wer auch immer. Momo und ich haben dann versucht, das eben alles noch durchzulesen. Wir haben es diktiert, damit es geschrieben werden konnte. Mhm. Und haben fast alles entziffern können, aber so einzelne Wörter, die waren da nicht drin. Das okay. haben wir nicht geschafft. Aber weniger. Also schließlich blieben noch ein, zwei Wörter übrig, ich weiß gar nicht mehr, die nicht mehr zu entziffern waren. Aber immerhin, also das ist schon ein Text, der sehr aufschlussreich ist. Mhm. Vor allem aufschlussreich, weil man an dem Text sieht, an den Erinnerungen, die der Großpapa geschrieben hat, dass er im Grunde völlig lebensuntüchtig war. Mhm. Der war dann eben, hatte dann keinen Beruf mehr. Die Momo hat immer gesagt, die hätte...
Entschuldigung, mit dem Banking, das war dann nie wieder ein Thema, weil, wenn ich zu Recht verstehe, war ja zuerst Bankdirektor oder war das sein Vater?
Das war sein Vater.
Ah, ja, okay, ja. Verstehe.
Nee, dann ging die Bank in die Commerzbank über. Mhm. Und ich nehme an, sie haben dann irgendwelche eine Abfindung gekriegt oder sowas
dafür. Okay, das heißt, so richtig produktiv hat er eh nie gearbeitet, sozusagen.
Nee. Das hat er auch gar nicht im Plan. Also er hat sich jetzt immer darauf verlassen, bis zur Inflation, dass er schließlich von dem Familienvermögen leben würde. Und dann, wie er das nicht mehr konnte, war er völlig aufgeschmissen. Wow. Die Momo hat immer erzählt, er ist dann über Land gegangen und hat die Feuerversicherungsprämie kassiert von den Bauern. Mhm. Und solche Geschichten. Also so wirklich sehr armselige Jobs, mit denen er sich da über Wasser gehalten hat. Und mein Eindruck ist auch, er ist vor allen Dingen von Freunden oder Bekannten da so über Wasser gehalten worden, mit den zwei Kindern. Mhm. Dann war er in Barzell, was war da? Weiß ich nicht.
Im Tannerhof.
Bitte?
Im Tannerhof?
Im Tannerhof, genau. Die haben ihn auch in einer ähnlichen Rolle da dann beschäftigt und bezahlt. Und da gibt es Fotos, wie sie auf einem von diesen Hütchen im Tannerhof, wie sie da sitzen vor der Hütte und er mit seinen zwei Kindern. Und da war die Großmama noch nicht dabei, glaube ich. Das weiß ich nicht mehr. Aha. Jedenfalls wurde er dann so rumgereicht und freundlich ausgehalten von irgendwelchen.
Aber die haben ihn dann schon auch gemocht. War er dann schon irgendwie ein Liebens... Weißt du das? Wie so, ob das dann wirklich mehr so aus Mitleid war oder ob er schon irgendwie jemand war, den man einfach gern haben musste oder so?
Das weiß ich auch nicht so genau. Er war immer sehr milde und war eben auch als klug bekannt und so und muss auch sehr nett gewesen sein, das glaube ich schon auch.
Okay.
Aber andererseits eben in vielem wirklich untüchtig. Also so irgendwas, dass er den Job dann gekriegt hätte und ausgebaut hätte, dass er irgendwie das Geld verdient, das
mal Karriere macht oder so, das war nichts. Ja. Aber die Momo hatte trotzdem ein sehr heldenhaftes Bild von ihm, oder?
Ja, also ja.
Ein bisschen im Kontrast zu dem, was da aus dem Tagebuch rauskommt.
Ja, sie hat immer auch gewollt, dass ich eben ein bekannter Philosoph werde oder so. Mhm. Und hat dann auch gemeint, dass so wie ihr Vater eben ein Privatgelehrter. Aber ich habe den Eindruck, da war nicht viel mit Privatgelehrten. Mhm. Er wollte immer ein Buch schreiben über die Romantiker. Also das war vielleicht in Frankfurt ein besonderes Thema. Er hat dann ein Buch geschrieben oder herausgegeben, Briefe von, ich glaube, das war seine Urgroßmutter von Anna. Mhm. Hieß Briefe aus der Biedermeierzeit. Es war eine Mansa. Die das dann beschreibt, ist auch interessant zu lesen, wie dann die Franzosen Frankfurt besetzt haben und wie das schwierig war und eben auch überhaupt was zu essen zu kriegen, schwierig und so. Und das hat er ganz schön angeordnet und drucken lassen. Und dieses Buch über die Romantiker, das ist nie erschienen, also das ist nicht fertig geworden. Mhm. die Momo hat dann gesagt, er hätte seine Pfarrei aufgeben müssen, weil wegen der Scheidung.
Okay. Mhm.
Aber meiner Ansicht nach stimmt das gar nicht. Mhm. Sondern er hat wohl selber aufgehört, weil er endlich das Buch schreiben wollte. Mhm. Und dann waren doch die Ansprüche dieses Lebens so mächtig oder so breit, haben sich so breit gemacht, dass er einfach nicht dazugekommen ist, das Buch zu schreiben. Mhm. Und das war natürlich andererseits, nachdem er die Pfarrstelle aufgegeben hatte, hat es natürlich auch die Folge, dass er kein Geld verdiente. Nicht? Da ist er eben, war er so auf die Freundlichkeit von irgendwelchen Freunden angewiesen. Mhm. Also die Momo hat immer erzählt, dass sie sehr wenig Geld hatten. Mhm. Auch noch wie er dann da Pfarrer war in Arnoldshain, dass sie dann die abgetragenen Kleider von den Bauernkindern gekriegt hat. Und das konnten wir uns überhaupt nicht vorstellen. Also wir haben in Söcking da, wir haben zwar auch nicht viel Geld gehabt, mhm. aber wir haben immerhin unsere abgetragenen Kleider dann doch den Bauernkindern gegeben, mhm. wenn wir sie nicht mehr brauchen konnten. Mhm. Also so eine Armut war für uns auch ganz fremd natürlich. Mhm. Aber die war da und die Momo hat das irgendwie ganz gut in Kauf genommen. Und dann wurde sie nicht adoptiert, aber eingeladen von einer Familie. Oh, den Namen weiß ich nicht mehr, vielleicht kann man den da finden. Mhm. Aber die hatten am Rhein in einem Städtchen.
Charlotte von Malzahn?
Nee, das ist wieder was anderes.
Okay.
Nein, diese Familie, die hatten am Rhein irgendwo eine Hühnerfarm.
Okay. Mhm.
Und dann wurde sie eingeladen, dort von den Eigentümern doch eine Zeit dafür zu verbringen. Denn die hatten eine Tochter, die ungefähr im gleichen Alter war. Und das wäre doch für die Tochter ganz richtig, mal eine Spielkameradin zu haben. Die Momo sagt aber dann, na, das war furchtbar, mit der hat sie es nicht verstanden und das... Das ist leider ganz schief gegangen.
Oh ja.
Aber eine Weile ist er halt dann von denen ausgehalten worden. Später ging sie dann nach Berlin und hat ein Studium von Kunststudium gemacht.
Mhm. Da hat sie auch mal beim Ocki gewohnt, oder?
Ja, stimmt.
Ja, weil da hatte sie mir erzählt, dass das für sie wohl der totale Flash war, dann, weil der so ein Lebemann war, wo dann jeden Tag eine andere Dame zu Gast war.
Ja, ja.
Und
ja,
so
ja.
Dann so das Berliner High Life dann für sie wohl.
Genau, das hat sie ihm immer erzählt. Aber sie hat sich da möglichst rausgehalten, soweit ich mich erinnere. Und es ist ja auch klar, sie war dann doch eben, stand da drüber sozusagen. Aha. Sie fand, das ist also nicht ihre Welt und sie wollte da nichts damit zu tun haben. Und dann war sie aber erst in Frankfurt bei der, hieß glaube ich Textil- und Modeschule. Mhm. Hatte sie also Mode entwerfen gelernt. Sie war ja also auch ganz
offiziell. Sehr elegant zeichnen kann. Das hat sie später dann auch noch mal manchmal noch so Modeentwurfssachen auch
gemacht. Ja,
sehr stilvoll.
Ja. Ich habe mal... Zu der Ausstellung, die sie in Bendeleben gemacht hat, also wo die Armins da so ein Guthaben, da habe ich mal ein paar Sachen zusammengestellt, die sie gemacht hat. Und da war dann, ich glaube, das Älteste ist eine Zeichnung ihrer Großmutter, die hatte sie als Mädchen, junges Mädchen gemacht. Und da dann auch schon so Modezeichnungen. Und das war sie ganz erfolgreich in Frankfurt. Und ging dann nach Berlin, eben um das fortzusetzen. Mhm. Die Reimann-Schule hieß das. Mhm. Dort hatte sie nicht nur Mode gezeichnet, sondern überhaupt so Zeichnen irgendwie.
Illustration gelernt. Und so.
Mhm. Ja. Sie sagte dann hat sie eine Weile gearbeitet. Stimmt, ja, das war in Berlin. Hatte sie offenbar irgendwie einen Abschluss gemacht. Und hat dann eine Stelle gefunden, wo sie bezahlt wurde. Das war das Atelier Strohwig. Die zeichneten so für Kataloge eben.
Ah, ja.
Für die Kleidung, also die Kleider und
also da hat man nicht Fotos gemacht bei den Katalogen, sondern Zeichnungen von den Stücken.
Nee, das wurde gezeichnet. Ja, Foto war irgendwie zu neu oder zu schwierig für die Leute. Wurde gezeichnet und sie hat dann ganz entsetzt erzählt, dann hat sie musste dann da so was gezeichnet werden und sie hat das so schwungvoll dahin gezeichnet und dann musste man aber so Pepita-Stoffe oder sowas alles mit der Hand da einzeichnen.
So Pünktchen
das
für Pünktchen.
Das hat sie aber nicht gemacht. Da gab es einen Spezialisten, der diese Muster dann da reingezeichnet hat.
Und wie hat sie dann deinen Vater kennengelernt? War das dann auch in Berlin?
Das war in Berlin, ja. Und zwar, weiß ich gar nicht, das waren wohl so Feste, die organisiert waren von seiner Burschenschaft. Mhm. Oder ja, nicht Burschenschaft, Chor, Studentenchor. Mhm. Jetzt spricht man anscheinend so wie Chor, wie ein Gesangchor.
Mhm. Heißt aber Corps.
Aber ist die, C-O-R-P-S. Ja, ohne S, Chor.
Ah, okay.
Aber Französisch eben, Chor. Der war da schon seit Ewigkeiten, schon als Student war er da. War so eine farbentragende Vereinigung.
Und auch schlagend, oder?
Ja, ja.
Hat er selber dann auch Schmisse gehabt im Gesicht?
Ich erinnere mich nicht. Also vielleicht hat er auch welche gehabt, aber die sah man nicht so deutlich wie bei anderen Leuten. Mhm. Und da habe ich noch so eine Mütze mit den Farben. Das
erinnere ich mich dran, so ein Blassblau oder so.
Ja, ja, genau. Ja. Mhm. Genau. Und da war sie eben öfter dann eingeladen, auch bei Festen von dem Chor. Mhm. Und da haben sie sich dann kennengelernt mit der Zeit. Sie hat dann erzählt, sie sind dann irgendwie zum Baden gegangen, zum Wannsee gemeinsam. Und er hat immer nur gelesen. Und das hat sie so geärgert, dass sie sich dann einfach, wenn er da gelesen hat und die Zeitung vor sich hatte, dass sie sich direkt vor ihm quer auf die Zeitung gesetzt hat. War für sie also eine große Heldentat schon. Aber das muss ihm irgendwie imponiert haben. Also er mochte sie wohl wirklich gern.
Waren die ungefähr gleich alt oder wie waren das?
Nee, er war 9 Jahre älter.
Ah ja, okay.
Er war 1906 geboren und sie 1915.
Ah ja, das heißt, er war dann schon voll im Berufsleben auch zu der Zeit?
Ich glaube schon, ja. Mhm. Ich weiß gar nicht. Na, vielleicht als Anfänger noch. Mhm. Denn er war ja eigentlich Ingenieur, Elektroingenieur, hat dann wohl noch eben diese Zusatzausbildung als Patentanwalt gemacht. Und da war er aber noch in Berlin. Vielleicht hat er da eine Anstellung gehabt als Patentanwalt, ich weiß es nicht. Mhm. Und dann hat er in Düsseldorf die Praxis gekauft von einem anderen Patentanwalt.
Naja, und wie kam man noch auf Düsseldorf überhaupt?
Wahrscheinlich, weil es da eine Gelegenheit gab, ich weiß es nicht. Ich vermute, dass auch seine Eltern ihn da unterstützt haben finanziell, denn er hatte ja vorher gar nichts verdient. Nicht? Das ist, aber es wirkt immer so, als hätte er ganz gut Geld gehabt und gut verdient. Und dann haben die also geheiratet. Und da gibt es auch noch nette Bilder in Arnoldshain. Da war inzwischen der Großpapa, hat dort irgendwie eine Art Austrag oder so gelebt. Ein Haus, was er hat bauen lassen. Nee, das war nicht Arnoldshain. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Mhm. Jedenfalls in so einem Städtchen, cool, also das kann man nachschauen, das ist da auch drin. Da haben sie dann geheiratet und der Großpapa, Bansa, also Momos Vater, der hat die Trauung gemacht. Das ist ja in der evangelischen Kirche alles viel lockerer, da gibt es nicht so große Zuständigkeiten sozusagen. Der konnte das ohne weiteres anscheinend. Und dann hat er diese Praxis in Düsseldorf gekauft und dort offenbar gleich sehr gut verdient. Und da haben sie dann eine Villa gemietet in Lohausen. Das war so ein ganz schicker Wohnort von Düsseldorf. Das ging dann bald vorbei, weil da in Lohausen, also in derselben Gegend, das ist so eine Rheinöbenebene, so ein Überschwemmungsgebiet vom Rhein, ehemaliges. Und das war aber da inzwischen ein sehr feines Wohnviertel geworden. Und da haben sie eine Villa gemietet. Da gibt es auch Bilder davon, eine schicke, schicke große Villa. Und die Momo hat immer gesagt, sie hat sich da erst dran gewöhnen müssen, dass sie da so einen Haufen Personal hatte.
Also, so Grand Dame war dann.
Ja, es gab also.
Nach dieser sehr armen Kindheit auf jeden Fall. Wo sie
ja,
so
ja, das war also ganz fremd für sie. Sie hat dann immer erzählt, ja, am Anfang, da war ja das auch mit Frau Drieschner und dass sie da so angesprochen wurde, war ja so fremd, dass sie dann auch die Angestellten mit Frau Drieschner angesprochen haben. Also, aber gefallen hat sie natürlich schon, konnten alles machen und sind dann auch, haben dann auch Reisen immer gemacht. Also die gibt es auch ganz nette Bilder, wo sie in Cortina waren, in Cortina d'Ampezzo in
der Schweiz?
Südtirol.
Ach so,
in Südtirol. Und waren sie eben auch in Kampen, auf Sylt, auch zum Urlaub im Sommer. Und da bin ich wohl gezeugt worden. Nein. Bei einem von diesen Urlauben.
Aha.
Waren sie jedenfalls 1938 in der passenden Zeit.
Aha.
Haben dort auch sehr vornehm logiert, im Weißen Haus hieß das.
Okay.
Das gab es dann, als ich später da noch da war, gab es das immer noch, war immer sehr teuer, sehr vornehm. Also für uns später war das dann viel zu teuer, da uns einzumieten. Aber sowas machten sie, das war also kein großes Problem. Und sie hat dann auch sehr begeistert erzählt von diesem Urlaub in Kampen, dann auf Sylt.
Also sie haben sich dann auf jeden Fall sehr geliebt, zumindest in dieser Zeit.
Soll man annehmen, ja, ja. War natürlich für sie auch nicht einfach, nicht? Dann war sie da und er wohnte eben in Berlin, war dann wohl auch für sie untereinander nicht leicht. Er wollte immer, dass sie nach Berlin zieht. Sie wollte es eigentlich nicht, weil sie eben nicht wusste, wie sie da unterkommen würde. Und dann später, als sie die Wohnung hatten, hat sie die möglichst gemieden. Weil also
sie hatten eine gemeinsame Wohnung in Berlin auch?
In Berlin auch, ja. In Lichterfelde eben, in der Nähe von Susannes späterem Haus.
Die so dunkel war.
Ja, dunkel und naja, war natürlich sowieso nicht angenehm in Berlin zu der Zeit. Da gab es schon Bombenangriffe und so. Und sie hat dann mit uns Kindern, hauptsächlich, also war eigentlich viel weg, hat dann viel in Arnoldshain bei ihren Eltern gelebt, viel auch auf dem Gut Massenbach.
Ach, das war, was du vorhin gesucht hattest, wo sie unterkommen konnte, dann bei der Gudrun von Massenbach, oder?
Genau, bei der Gudrun.
Ah, ja.
Ich überlege, wie das hieß. Penzlin, glaube ich.
Okay.
Oder bei Penzlin war das. Ich habe es mal rausgesucht.
Und also, da wart ihr dann dabei? Da war dann bald die Barbara auch schon da, deine kleine Schwester?
Die war auch schon dabei. Und die war aber noch so klein, die spielte keine Rolle.
Die ist zwei Jahre jünger als du oder so?
Zweieinhalb Jahre. Und da ist sie eben dann geflohen sozusagen von Berlin. Und ich denke, das hat auch dem Wolf nicht gefallen, dass sie dann
also
immer
Wolf,
weg war.
Dein Vater.
Mein Vater, ja. Es gibt so ein paar Bemerkungen in irgendwelchen Briefen, wo er dann schreibt, ja, du bist ja nicht da, wie mache ich das, machen wir da und so. Und sie, ich weiß nicht, ob sie überhaupt geantwortet hat, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber jedenfalls ist sie dann nicht wieder hauptsächlich in Berlin gewesen. Hat geschaut, dass sie irgendwie da unterkommt, bei Freunden und so oder Verwandten.
Und hast du denn an ihn so irgendwie Fragmente von Erinnerungen von irgendwie einer Zärtlichkeit oder einer Nähe oder so? Oder war er einfach so ein...
Überhaupt nicht.
Okay, ja.
Also es gibt so, so Fotos auch. Also ich meine, ich weiß von allem von Fotos oder von Erzählungen, aber Fotos, wo ich dann als kleines Kind im Sandkasten spiele und er ist daneben im Anzug und hat auch irgendwie eine Schaufel und einen Eimer in der Hand. Und man sieht, er fühlt sich da gar nicht wohl. Also er ist irgendwie im Anzug dann da im Sandkasten. Das war irgendwie sehr merkwürdig.
Naja, also kein Vater zum Anfassen auf jeden Fall.
Nee. Mhm. Ja, und dann war er eben schon sehr bald im Rüstungskommando nach Kriegsbeginn und war dort auch voll beschäftigt. Und das war eigentlich nicht schlecht. Und dann ist er aber 1944, im August 1944, ist er dann doch versetzt worden. Das war ja damals also wirklich eine Kriegssituation. Und 1944
haben sie jeden gebraucht dann.
War schon klar, dass also das eigentlich ein Bach runtergeht mit dem Krieg.
Hattest du mir auch mal erzählt, dass es den Verdacht gab? Hattest du mich auch mal erzählt, dass es den Verdacht gab, dass ihn jemand auch angeschwärzt hätte?
Oder so? Ja, das hat die Momo immer behauptet. Mhm. Kann sein, ich weiß es nicht.
Also er war jedenfalls kein glühender Nazi-Verehrer?
Nee, überhaupt nicht. Mhm. Es gibt Bilder, wo er so dieses Parteiabzeichen im Knopfloch hat. Mhm. Aber das musste man wohl, wenn man überhaupt irgendwie einen Beruf ausüben wollte. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass er irgendwie besonders narzisstisch war. Mhm. Es ist merkwürdig, der Großvater Trischner, also sein Vater, der war schon ein recht starker Nationalist. Mhm. Der hat also dann in seinem Tagebuch vom Ersten Weltkrieg, da hat er ein ausführliches Tagebuch geschrieben, das habe ich auch noch oben.
Ah ja.
Da hat er dann so Sachen reingeschrieben, die schlappen Österreicher haben sich da wieder vertreiben lassen oder irgend sowas. Also so ein richtig nationalistischer Angeber von der Zeit, vom Ersten Weltkrieg. Es gibt auch so Bilder, kürzlich ist er mit der Draller-Uniform. Er war...
Der Vater von deinem Vater.
Der Vater, Er war Pionierhauptmann.
Okay.
Immerhin Hauptmann, das war noch gar nicht so wenig. Mhm. Er ist diese Uniform und war so ganz schön kräftig auch. Drunter hat er was vorzuzeigen gehabt. Und irgendwelche Orden auf der Brust. Daneben die Großmutter, auch entsprechend toll aufgedonnert. Mhm. Und da stehen sie so zum Fotografen. Nicht? Also köstlich das Ganze. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Okay, aber Moment mal. Als er dann eingezogen wurde, da wart ihr ja schon in Söcking. Oder?
Ich glaube noch nicht.
Okay.
Ich glaube, wir wohnten eigentlich in Berlin noch. Mhm. Und dann hat dieses Öhmchen Malzahn, das war die Charlotte von Malzahn, die wohnte in Söcking, hatte da das Häuschen, weiß nicht, ob du dich erinnerst, da ging ja der Meisinger Weg raus. Mhm. Wenn man vom Dorf rauskam, ging es links darunter in die Defriger Straße, wo der Eingang zu unserem Haus war. Mhm. Und geradeaus weiter kam erst das Grundstück von Hoeneß, von dem Doktor
dessen Sohn dann Drummer war, den wir immer sehr verehrt haben, Benny Hoeneß.
Und dann danach das nächste Haus, das war das von Öhmchen.
Ah ja.
Von Charlotte von Malzahn. Das war also vollkommen verschlammt. Ich weiß, es roch immer irgendwie nach Katzen, weil sie eine Menge Katzen da hatte. Und ich meine, die haben sich natürlich vermehrt wie sonst was und sie hat nichts dagegen unternommen. Und die wohnte da mit ihrer Tochter Inge, die auch nichts gelernt hatte oder so, die halt da irgendwie so mitlebte. Und im Keller wohnte noch der Amboss, der sogenannte, weiß gar nicht, wie der Vornamen hieß, Bode, jedenfalls.
Also der Typ hieß Amboss?
Der wurde Amboss genannt, okay. Ja, weil er eben so solche Metallsachen... so Metallsachen machte. Mir haben sie mal so ein Buchstützen geschenkt, die er gemacht hatte. So eben so gehämmert aus Messingblech. Und da so ein Starnberger Wappen drin mit dem Star und so. Das hat der Amboss gemacht. Und das war der geschiedene Mann von dem Öhmchen.
Ah ja. Mhm.
Der hatte wohl nach der Scheidung irgendwie nichts Rechtes mehr gefunden und hat dann bei ihr Unterschlupf gefunden. Aber ich glaube, dass sie keine irgendwie sonstige Beziehung hatten. Mhm. Der Rusch, mit dem sie damals abgehauen war, der war dann schnell irgendwie, die Momo sagte immer, war verrückt geworden.
Ah ja, mhm.
Der kam dann in
dieser Bratsche, mit dem die Großmutti damals,
ja, ja,
Momos Mutti durchgebrannt
die haben. Mhm. Nachdem sie da durchgebrannt war, haben die einen Hof in Lenggries gekauft. Mhm. Mir war Lenggries überhaupt kein Begriff. Mhm. Und wollten dort eben Landwirtschaft machen, mhm, wie das damals vielleicht auch so Mode war. Mhm. So wie heute auch mit den...
Ein bisschen so diese Naturnähe und aussteigermäßig. Und so.
Ja, mhm, genau. Eine Aussteigerangelegenheit. Und das gab es nach dem Ersten Weltkrieg eben auch. Das, mhm, war da schon sehr verbreitet. Aber sie hatten da keine Ahnung von der Landwirtschaft oder von sonst was, was da auf dem Land wichtig war. Mhm. Das ist dann sehr bald gescheitert. Ich weiß nicht, haben wahrscheinlich den Hof wieder verkauft. Keine Ahnung. Und dann sagte die Momo eben, ja, und der Rusch, der ist dann eben verrückt geworden. Und
okay.
War dann irgendwie in der Anstalt oder so. Und sie dann, war dann wieder geschieden.
Mhm. Und dann hat die Großmutter, also die Mutter von der Momo, dann diesen Amboss zu sich aufgenommen.
Nee, das Öhmchen war das.
Ach so, also okay.
Das Öhmchen, das kannte sie und war eine Freundin eigentlich von ihr. Sie war inzwischen in Meising oder in Jägersbrunn gelandet als Jugendherbergsmutter. Mhm. Sie hatte da auch immer irgendwelche Freunde, die sie dann da untergebracht haben. Mhm. Einer der Freunde war eben der, ich weiß gar nicht, Vorstand oder sowas vom Jugendherbergswerk.
Ah ja.
Und der war außerdem Direktor der Jugendherberge in Urfeld, auch interessant.
Ah ja.
Aber das konnte sie nicht werden. Aber er hat sie dann vermittelt in die Jugendherberge nach Jägersbrunn. Also, mhm, das war noch nicht weit von Söcking, das war ganz schön. Da haben wir viel Zeit verbracht, auch in dieser Jugendherberge.
Diese unglaublich schöne Natur da auch.
Ja, ja. Ja, war wirklich damals auch schon sehr schön. Und dann war aber Krieg, dann war das vorbei mit dem Jugendherbergswerk. Und dann war die Großmutti erstmal im Maxhof, weiß nicht, ob das ein Begriff ist.
Die Kaserne jetzt ist.
Wo jetzt die Kaserne, mhm, ist. Damals war das nur so ein Gutshof halt. Mhm. Neben der Meisinger Schlucht. Und hatte da, weil sie eben Handweberin war auch noch, das hat sie gelernt nach der Scheidung in dieser, sagen wir mal, Naturatmosphäre, ja, ja, nach dem Ersten Weltkrieg.
Ich erinnere mich noch, als ich ein kleines Kind war und sie dann besucht habe in diesem Häuschen bei Barbara im Garten, da, ja, war das gesamte Häuschen war im Wesentlichen eingenommen von diesem riesen Webstuhl, den sie, ja, da hatte. Das fand ich, ja, immer, ja, sehr faszinierend.
Ja, ja, sie hat da fleißig gewebt. Mhm. Und nach dem Krieg war das ja auch sehr gefragt.
Ja, ja.
Dann hat sie aus den Lumpen, die ja die Leute gebracht haben, dann so Fleckerteppiche gemacht. Mhm. War damals natürlich die Sache, mhm, hat sie auch ganz gut verdient damit.
Ah, ja.
Und sie war köstlich, sie hat immer viel Zigaretten geraucht und hat dann so mit einer Zigarette im Mund, saß ja dann am Webstuhl und hat dann immer da gewebt. Das ist ja auch eine eintönige Arbeit, hat sie aber offenbar ganz gerne und gut gemacht. Und davon hat sie dann gelebt und vorher war sie am Maxhof, wie gesagt, war sie also irgendwie als Obdachlose dann untergekommen.
Wow. Mhm.
Und da kam dann auch noch die Cleofee, die war als Krankengymnastin auch bei der Wehrmacht.
Für die Cleofee, die ja die Tochter dann von deinem Großvater mit der neuen Frau,
genau,
mit dieser Ex-Helferin sozusagen,
ja,
war.
Mhm. Ja, ja. Mhm. Da gab es die Cleofee und den Eckhardt, der, mhm, war also noch,
genau,
jünger.
Ja.
Und,
mhm,
und die Cleofee, die war dann eben als Krankengymnastin, hatte eine Ausbildung als Krankengymnastin, war da eingezogen zur Wehrmacht,
mhm,
und hinterher war da nichts mehr. Da, während der Zeit, wo es die Wehrmacht noch gab, ich weiß nicht, war vielleicht auch noch nach dem Krieg ein bisschen, dass es da eine Nachsorgen gab. Mhm. Da war so ein Lazarett in Possenhofen, im Schloss Possenhofen.
Ah, ja.
Und da hat sie gearbeitet. Mhm. Aber sie hatte keine Möglichkeit, irgendwo zu wohnen. Und ja, und dann musste die Großmutter da am Maxhof ausziehen und hat gesucht, wo sie irgendwo unterkommen konnte, vor allem mit ihren Webstühlen. Sie hatte zwei Webstühle.
Ah, ja.
Und dann war ein glücklicher Zufall, sie fand jedenfalls glücklich, da waren auf dem Hof da in Meising, am Meisinger See, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Ja, da waren wir ja zur Schulzeit immer dann zum Pommes frites essen am Meisinger. Das ist eine ganz intensive Erinnerung.
Und das war eben damals nur ein Einödhof und sonst gar nichts. Mhm. Der Bauer war auch nicht da, war im Krieg irgendwie. Mhm. Und da waren Flüchtlinge untergebracht. Das war ja auch schon nach dem Krieg, wo also alles voller Flüchtlinge war hier. Bayern war dann besonders, oder Oberbayern war besonders betroffen, weil vom Sudetenland ganz viele kamen dahin. Mhm. Das war die nächste Möglichkeit. Mhm. Teilweise vom nordöstlichen Sudetenland nach Sachsen.
Also die dann von dort vertrieben wurden dann.
Ja, mhm. ja. Und da waren eben auch Flüchtlinge da in dem Seehof. Und dann wurde da aber ein Überfall gemacht. Es waren ja zu der Zeit waren ja viele aus dem KZ Entlassene, die nichts anderes gelernt hatten und nicht wussten, wovon sie leben sollten. Und die haben dann halt so Einödhöfe überfallen und sich irgendwas da organisiert. Und da war sowas in dem Seehof. Und die Bewohner damals, die sind da so Hals über Kopf abgehauen. Das war ihnen zu gefährlich. Und die Großmutter hat dann gesagt, ja wunderbar, da wird es erst, die sind zwei Zimmer oben leer geworden und sie sind so groß, dass ich da meine wilden Lebstühle unterbringen kann.
Sie hatte keine Angst vor dem nächsten Überfall?
Sie hatte überhaupt nie Angst, ne? vor irgendwas.
Die Großmutter war eine total irre Frau, oder? Sehr, sehr, heute würde man vielleicht sagen progressiv oder so.
Ja, ja, sowas eben. Ja. Schon, dass man mit einem Freund abhaut, das war natürlich sowieso schon... Auch nach dem Ersten Weltkrieg war sowas halt möglich, aber es war eigentlich unmöglich und die Verwandtschaft hat sich dann also ganz von ihr ferngehalten.
Ja.
Na jedenfalls, da war sie dann wieder geschieden und wohnte im Maxhof.
Und in Meising dann, meinst du?
Nee, erstmal in Maxhof und musste aber da raus, ich weiß nicht warum, irgendwie ging das nicht mehr. Und da waren die Leute da vom Seehof abgehauen und sie hat gesagt, wunderbare Gelegenheit, da ziehe ich hin.
Okay.
Und so haben wir es kennengelernt, dass sie da am See wohnte, in einer sehr schönen Wohnung im ersten Stock von dem Seehof und dort halt auch webte. Da hat sie zunächst dann auch viel so Schafwolle gesammelt an Stacheldrahtzäunen, wo die Schafe dann irgendwelche Wolle verloren haben oder so. Mhm. Mit der Zeit auch Wolle gekauft und sich das dann seine ihre Möglichkeiten verbessert. Und eben zunächst vor allem mit Fleckerlteppichen sich über Wasser gehalten. Später dann auch so Wollstoffe gewebt oder sowas. Ob das eigentlich was getaugt hat, weiß ich gar nicht. Mhm. Aber immerhin konnte sie davon leben. Also das
da wird schon nicht so ganz schlecht gewesen sein.
Ja, eben. Und sie hat, das erinnere ich mich gut, sie hat immer Tabak angepflanzt.
Echt?
Aha. Weil sie halt wirklich tabaksüchtig war. Hat sich dann selber Zigaretten gedreht. Und ich erinnere mich immer, dass sie irgendwie eine Zigarette entweder im Mund oder in der Hand hatte.
Aha.
Selbst gedrehte.
Und dann war die oft auch einfach nur ihr zu zweit dann bei ihr so untergebracht? Oder?
Nee, wir haben dort immer Ausflüge hingemacht.
Okay.
Wir haben ja
mit
dann
Momo zusammen.
In Zöcking gewohnt.
Mhm.
Und später dann auch ohne die Momo sind wir dann halt, aber am Anfang stimmt, da hatten wir so einen Leiterwagen, so einen Bollerwagen, sowas, ja. Also nicht mit festen Wänden, sondern so Leiterwänden.
Mhm.
Und da gibt es Bilder, wo die Barbara, das Bärbelchen, da auf irgendeinem Koffer drauf sitzt und ganz munter in die Gegend schaut. Und ich bin da auch irgendwo gewesen. Und da haben wir dann oft die Großmutter besucht in Meising. Das war damals natürlich auch eine wichtige Verbindung. denn die hatten auch Kühe und Schweine und so. Und da gab es natürlich manche Sachen, die es sonst nicht gab.
Ah, es gab dann inzwischen wieder einen Bauer dort auch.
Ja, ja.
Ah, ja.
Ich weiß gar nicht, ob da eine Weile gar keiner war. Die Nazis haben ja sehr darauf geachtet, dass die Leute nur einziehen, die weg konnten von zu Hause. Und die Bauern, die mussten halt dann weiter im Land bleiben und, und ihre Produkte da herstellen und abgeben, natürlich.
Mhm.
Jedenfalls, da gab es immer einen Bauern, der Wachter. Ich weiß aber nicht mehr viel von dem. Und der hatte zwei Buben. Und der zweite, der jüngere, ist Clemens, der Mente. Und der ältere, wie der hieß, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, der hieß Rupert, wie der Vater. Rupert Wachter. Und die waren natürlich dann begeistert bei der Großmutti, wenn sie da hin konnten und sie irgendwie beschäftigt hat. Und ja, und das fand ich noch, ist noch eine wichtige Erinnerung, die nachdem dieser Überfall war, haben sie eine eigene Leitung gelegt ins Dorf, um dort von dem Maxhof, von dem Seehof aus, die Sirene auszulösen.
Ah, ja.
Also als Alarm, wenn sie wieder überfallen werden. Und das war ein Schalter da, neben ihrer Küche. Ein schwarzer Schalter an der Wand, sah ein bisschen anders aus als der Lichtschalter, aber jedenfalls hätte auch ein Lichtschalter sein können.
Aha.
Und dann war also alle Augenblicke, haben die Kinder dann immer mal aus Versehen, mal denke ich nicht mit Absicht, aber aus Versehen da angeschaltet und dann sagt er so, um Gottes Willen, mach aus die Sirene. Es ist aber nie jemand gekommen deswegen. Also die war nicht sehr wirksam, diese Sirene.
Und wie war dann die Beziehung dazu, dass ihr, also ihr seid dann erstmal immer nur zu Gast ach so, habt ihr dann schon in Söcking gewohnt oder wie kam diese Söcking? Wie kamt ihr nach Söcking?
Durch das Öhmchen.
Ach so, die hatte das vermittelt, die wusste dann, dass da was frei wurde oder
genau,
was?
Genau.
Ah,
die hatte,
okay, das hatte ich noch nicht verstanden.
Es war noch im Krieg und da gab es so eine Politik, dass man Familien mit kleinen Kindern irgendwo aufs Land vermittelt.
Ah, ja.
Und das hätte man dann irgendwas gekriegt vielleicht. Und da hatte eben die Großmutti, also diese Mutter von der Momo, die hatte dann das wohl erzählt, dem Öhmchen, Charlotte von Malzahn.
Mhm.
Und die hat inzwischen Karriere gemacht, war NS-Frauenschaftsführerin von Söcking geworden.
Mhm.
Kein sehr bedeutendes Amt, aber,
ja, aber doch mit Einfluss.
Immerhin.
Aha.
Sie hatte auf die Weise gewusst, dass der Professor Gramm, dem dieses Wochenendhaus gehörte, dass der das vermieten wollte. Also
okay.
Mieter, die vorher...
Oder musste wahrscheinlich auch so ein bisschen, oder?
Er musste, ja. Es war alles beschlagnahmt natürlich.
Mhm.
Und das hatte das Öhmchen rausgekriegt und hat der Großmutter den Tipp gegeben.
Mhm.
Und die hat das dann erwischt. Da ich hatte dann
gesagt, das ist doch. Und war dein Vater dann überhaupt dort auch öfters noch?
Er war dort auch noch,
okay.
Ja. Es gibt ein Bild, das weiß ich erinnere mich eigentlich nicht mehr direkt daran, aber es gibt ein Bild, wo er, das war ja so eine ganz merkwürdige Situation, das Haus, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wie das aussah.
Ich erinnere mich gut, weil ja auch dann, das wurde ja dann gekauft von dem Vater von einem Freund von mir und ich war dann als Schüler da auch
Ja. Ja. Vom Schutz oder wie?
Genau, ja.
Ja.
Christian Schutz war spezifisch.
Aber am Anfang war das anders, da gab es gar keinen Anbau wie später.
Mhm.
Und das Haus, das war dann so ein ziemlicher Einzelzahn in der Gegend. Und es war dann so eben so ziemlich hoch raus mit einer Terrasse um den Stock rum. Und dann drunter, das war abgegraben. Also die Terrasse, die ging dann da weiter, die war dann plötzlich im ersten Stock von dem unteren Niveau aus. Und das untere Niveau, das weiß ich noch gut, war dann unter der Terrasse, war dann der Eingang in die Küche unten.
Ah, okay. Mhm.
Und man konnte so raus, war dann so ein Kiesplatz mit ringsum Staudenbeeten, eigentlich sehr schöne Sache. Und da haben wir natürlich dann war unser Reich da unten, diese, dieser Vorplatz. Und da hat dann später, als es mit der Ernährung so mühsam wurde, da hatten wir dann Hühner, hatte die Momo dann Hühner gehalten. Und dann war bei Großmutters Jugendherberge, da hatten direkt daneben, gab es so einen Flak, eine Flakstation, Flugabwehrkanonen. Und das wurde dann geräumt, wahrscheinlich, was vorbei war mit dem Krieg. Und im Hinblick darauf, dass da nichts mehr zu holen war, jedenfalls wurde die geräumt. Und die Soldaten dort, die hatten einen Kaninchenstall. Sie haben dort Kaninchen gezüchtet und dann aufgegessen, nehme ich an. Und die mussten weg, konnten den Kaninchenstall nicht mitnehmen. Und dann hat den die Großmutter übernommen.
Okay.
Und wir konnten natürlich auch nicht so ohne weiteres was damit anfangen, aber wir haben es dann übernommen, weil wir einen großen Garten hatten wenigstens.
Ja, ja.
Und dann war, also das war dann unten dieser Vorplatz und dann ging es seitlich hoch und dann da oben war dann sozusagen vor dem ersten Stock, da haben wir dann diesen Kaninchenstall aufgebaut.
Ja, ja.
Und da waren auch immer Kaninchen drin und wir haben dann immer mal so, so Kräuter gesammelt dafür. Und
Löwenzahn und so.
Sowas eben.
Und fandet ihr das dann schrecklich, dass die geschlachtet wurden oder habt ihr das gar nicht mitgekriegt?
Das haben wir nicht so direkt mitgekriegt. Okay. Also ich erinnere mich nicht, dass ich schrecklich gefunden hätte.
Mhm.
Wahrscheinlich haben wir mit Begeisterung auch das Fleisch gegessen. Ich weiß es nicht mehr.
Mhm.
Aber jedenfalls haben wir die dann noch weiter ausgewertet. Ich glaube, wir haben es nur so lang gehabt, bis die anderen alle geschlachtet waren, die, die es schon gab. Dann war der Krieg zu Ende, dann war sowieso nichts mehr mit dem, was da Soldaten gemacht haben oder so. Aber das war ganz gut. Und dann sind wir sehr viel da am Seehof gewesen, am Meisinger See. Also erstmal die Momo mit dem Leiterwagen und den kleinen Kindern drauf. Später sind dann Barbara und ich allein nach, zum Seehof, zur Großmutti. Sie ist dann voller Begeisterung, hat dann auch mal ein paar Tage dort gewohnt bei der Großmutti.
Die Barbara.
Die Barbara. Mhm. Und hat also unentwegt im See geschwommen und so. Ich war so eine Wasserratte damals.
Ah, ja.
Ich nicht so sehr. Ich bin dann wieder mal geschwommen. Also ich habe das Schwimmen gelernt. Und dann wollte ich mich irgendwie hinstellen und habe gerade eine Stelle erwischt, wo so eine Vertiefung war im Boden und bin dann also verschwunden, abgesunken
im
Wasser. Und dann war aber ein anderer, ein größerer Junge, der das gesehen hat und der hat mich rausgezogen. Aber es muss ziemlich dramatisch gewesen sein.
Wow.
Ich konnte halt noch nicht richtig schwimmen. Und es war natürlich ein Glück, dass der mich da rechtzeitig rausgezogen hat.
Magst du noch erzählen, wie dann dein Vater gestorben ist?
Ja.
Das war ja so um die Zeit dann auch, Ende des Krieges.
Das war noch eben noch vor Kriegsende. Der war dann eben beim Rüstungskommando lange Zeit, also lang für damalige Zeiten. Und dann im August 1944 wurde er doch zur kämpfenden Truppe eingezogen. Momo sagte, weil er angeschwärzt worden wäre von einem Kollegen. Wie weit das stimmt, weiß ich nicht.
Mhm.
Jedenfalls war das ja wohl damals auch üblich, dass sie dann solche damals nicht mehr so wichtigen Sachen aufgelöst haben und die Leute alle an die Front geschickt haben. Und er war ja schon relativ alt, 38, also für einen Soldaten doch schon eigentlich zu alt.
Mhm.
Und wurde dann auch nicht an die Front geschickt, sondern nach Dänemark. Also da gab es dann in Esbjerg in Dänemark ist ja sicher ein Begriff, dass man das
dann. Ja, wir hatten das dann auch mal besucht, zusammen später noch.
Und dort hat er dann im Hafen gearbeitet, so viel ich weiß. Aber
also schwere körperliche Arbeit.
Eben, aber die durften ja nichts berichten und so. Wir wussten das nicht, also die Momo wusste dann nichts Genaueres davon. Aber nachdem er gestorben war, war es klar, dass er da war. Und ich vermute, das war schwere körperliche Arbeit. Es gibt ein Foto von ihm in Uniform, wo er vollkommen abgemagert aussieht, war natürlich auch die Ernährung damals schlecht gegen Kriegsende, obwohl Dänemark eigentlich noch eher als Landwirtschaftsland eigentlich noch eher es gehabt hätte, die Lebensmittel, aber so ohne weiteres haben das die deutschen Soldaten natürlich auch nicht gekriegt. Mhm. Jedenfalls sieht er sehr mager aus und schlecht. Und dann kam er, hat eine Diphtherie gekriegt und kam dann dort ins Lazarett in Esbjerg. Mhm. Und damals war Diphtherie ja noch eine sehr gefährliche Krankheit, gab es noch keine Mittel gegen diese Streptokokken, glaube ich, sind das. Mhm. Und dann lag er eine Weile da im Lazarett.
Und das wusste die Momo dann aber auch schon, dass er im Lazarett war?
Ich vermute, ja. Okay. Es gibt Briefe, die er geschrieben hat aus dem Lazarett, wo er dann schreibt, das muss kurz vor seinem Tod gewesen sein, wo er schreibt, er hätte also, wäre wunderbar verpflegt worden, hätte auch Sahne gekriegt und so. Mhm. Also für damalige Zeit natürlich eine Mordsgeschichte. Und man sieht aber schon, die Schrift ist irgendwie verzerrt und so. Also er hat sich schwer getan zu schreiben. Mhm. Und dann gab es offenbar einen Rückfall mit der Diphtherie. Und das war damals auch bekannt, das geht aufs Herz, die Diphtherie, wenn man die nicht irgendwie bekämpfen kann. Das konnte man damals eben nicht. Mhm. Und verfiel dann mehr und mehr und war nach eigentlich wohl relativ kurzer Zeit ist er dann gestorben.
Mhm. Und dann kamen die Schulkinder zu Momo, um ihr das zu erzählen.
Genau, die haben dann gesungen, also haben sie nicht erzählt, sondern die haben dann, es gab dann so ein, eben so einen Kinderchor, der überall in die Häuser ging, wo jemand gefallen war, ein Soldat gefallen war. Mhm.
Wollen wir mal hier mindestens eine Pause machen? Weil jetzt hast du schon eine Stunde erzählt, Papa.
Ja, toll. Aber ich könnte auch noch weiter.
Okay. Ich mache mal kurz eine Pause.